Sound of Magdeburg, der Podcast über die Magdeburger Künstlerszene.
Hallo liebe KunstliebhaberInnen und herzlich willkommen Leute bei dem zweiten Teil des Zweiteilers Techno in Magdeburg, diesmal mit Patrick Drebenstedt. In der letzten Folge saß Seth van Rinsum bei uns im Studio und erzählte uns von seiner Perspektive aus, wie er die Magdeburger Techno- und Rave-Szene findet. Dieses Mal äußert sich dazu Patrick Drebenstedt. Er hat sein eigenes Label Dreck gegründet und ist ein Teil von Subground Magdeburg. Er hatte schon viele Erfahrungen schon von klein aus mit der Musik des Technos und heute spricht er darüber, wie sich die Techno- und Rave-Szene hier in Magdeburg entwickelt hat. Doch bevor wir in das Interview einsteigen, hört ihr erstmal einen kleinen Ausschnitt von seinem Set im Technikmuseum hier in Magdeburg. Ich bin Alena und das ist Sound of Magdeburg. Schön, Patrick, dass du hier bist. Patrick, Entschuldigung.
Patrick oder Patrick ist egal, ich nehme beides.
Alles klar, okay, dann Patrick. Schön, dass du hier bist, schön, dass du auf die Einladung gefolgt bist. Stell dich für die ZuhörerInnen mal kurz vor. Wer bist du, was machst du?
Erstmal vielen Dank für die Einladung, dass ich hier sein darf. Mein Name ist Patrick Drebenstedt, alias Patrick Dreh. Ich bin, ich würde mal sagen, Künstler, DJ aus dem Raum Magdeburg, habe ein Vinyl-Label namens Dreck. Und eine Veranstaltungsreihe namens Subground seit 7 Jahren und das Label seit jetzt knapp Ende 2017 gegründet. Ja.
Was bedeutet Dreck?
Dreck ist quasi eigentlich eine Ableitung aus meinem Hinternamen Drebenstedt, Records für Record, für Plattenlabel und Dreck quasi halt als Dreck das Wort Dreck.
Ah, okay.
Im Lateinisch hat er das C und das K quasi eine Gleichstellung, wird da gleich ausgesprochen, dass er sagt, okay, das K hat sich weg. Das von D, Drebenstedt, der Hintername, Dre und das Dre Records habe ich quasi den Namen so rausgebastelt und die Musik ist ja auch ein bisschen dreckig, der Techno, ein bisschen ranziger, sage ich mal, vom Sound her, nicht so ganz so überproduziert. Und da dachte ich, gut, was machen wir so, das ist eingängig, das ist leicht und ich habe eine Verbindung auch zu meinem Namen ein bisschen.
Ja, das ist eigentlich sehr kreativ.
Ja, es war auch mehr oder weniger eine Bauchentscheidung, also über Nacht habe ich das gemacht quasi, ich dachte, okay, ich hatte es irgendwann sehr satt gehabt, Demos zu schicken an irgendwelche Leute, gab es immer Probleme auch mit Mastering und so und er sagt, nee, ich mache jetzt alleine, ich gründe jetzt einfach ein Label und habe einfach über Nacht ein Label gegründet.
Geht das einfach so?
Geht einfach so, ich habe einmal Gewerbe angemeldet, habe mir ein Logo erstellen lassen und dann ging es los.
Wie funktioniert das, wenn zum Beispiel jemand sagt, oh, ich hätte auch voll Lust, irgendwie ein Label zu eröffnen? Ist das nicht etwas zu komplex mit dem Amt und so?
Nein, überhaupt gar nicht. Also rein theoretisch braucht man bloß ein Kleingewerbe. Man braucht quasi einen Künstler, einen Labelnamen und dann kann es eigentlich schon losgehen.
Oh ja.
Man muss quasi die Vinylveröffentlichung muss man bei der GEMA anmelden, das ist umsonst, das kostet nichts. Und natürlich halt die Pressung muss man bezahlen und so, halt, man muss halt ein bisschen Eigenkapital mitbringen, aber sonst ist es eigentlich recht einfach.
Ja, also wenn ihr auf jeden Fall Lust habt, ein eigenes Label zu eröffnen, ja, dann wisst ihr auf jeden Fall Bescheid. Erzähl, was ist Subground Magdeburg?
Subground Magdeburg ist eigentlich eine Veranstaltungsreihe im Bereich Techno, Underground, Industrial. Wir haben, sind eigentlich ein Kollektiv, bestehend aus mehreren Leuten. Ich bin sozusagen die, der Kapitän, der das irgendwie immer, würde ich sagen, da die in der Hauptplanung drin steckt. Mhm. Ja, und wir machen quasi seit 2014 haben wir angefangen mit Veranstaltungen an öffentlichen Plätzen, die nicht ganz so angemeldet waren, sagen wir mal. Und irgendwann haben wir uns entschieden, wir gehen in den Club, richtig offiziell, um so eine offizielle Veranstaltungsreihe zu machen. Mhm. Und das machen wir jetzt seit 2015 eigentlich ganz erfolgreich. Wir waren halt in mehreren Veranstaltungslocations, Kulturfabrik Magdeburg, Insel der Jugend. Und jetzt aktuell sind wir im Geheimclub Magdeburg und werden da eigentlich auch voraussichtlich bleiben.
Also seid ihr da schon auf jeden Fall viel durchgewandert?
Ja, wir sind viel durchgewandert und haben in den ganzen Jahren viel Erfahrung gesammelt.
Das ist ziemlich cool. Erzähl mal, du hast mir in deinem Steckbrief geschrieben, dass du gelernter Masseur und Physiotherapeut bist.
Genau.
Wie kommst du da vom Physiotherapeut zum Produzieren DJ und Techno?
Das hat, das eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun. Das war ja meine berufliche Ausbildung. Mir war immer wichtig, halt was zu lernen, dass man was halt quasi was hat, was Handfestes. Hatte den ersten Versuch als Koch gemacht, der hat nicht so ganz funktioniert. Den habe ich dann abgebrochen. Und durch lange Hin und Her überlegen, also was kann ich machen, was liegt mir, Medizin lag mir irgendwie. Abitur habe ich nicht gehabt, für einen Arzt hat nicht gereicht. Also okay, ich gehe den Weg, mache erstmal eine Masseurausbildung. Masseur hat mir gefallen, habe eine Weiterbildung gemacht als Physiotherapeut, habe dann auch eine Weile als Physiotherapeut gearbeitet. Irgendwann habe ich dann aber den Beruf an Nagel gehangen, bin dann quasi in den Familienbetrieb gewechselt und bin da sozusagen jetzt der Social-Media-Beauftragte, Cutter, Creator für Video und Medien, damit ich halt auch mehr mich um mein künstlerisches Schaffen quasi kümmern kann. Hab auch versucht, halt Geld zu verdienen, verdiene jetzt quasi kein Geld und kann dafür aber meine Künstlerfigur weiter ausbauen. Und ja.
Das ist schon cool. Also, wenn man sich das eigentlich vorstellt, sehr viele der Künstler, die hier waren und mit mir im Gespräch waren, die hatten auch vorher entweder eine Ausbildung oder so oder haben was komplett anderes studiert oder haben vielleicht das studiert, was sie jetzt tatsächlich machen. Aber ja, die meisten gehen dann immer einen Weg, der so zum Teil so fast, ich würde sagen, fast nichts mit dem Beruf zu tun hat, was sie eigentlich gelernt haben. So.
Ja, das stimmt.
Das finde ich sehr schön, weil man bindet sich quasi nicht unbedingt an den Beruf, sondern man lässt seiner Kreativität seinen Lauf und man geht einfach mit seinem Gefühl.
Genau, das ist auch gut so, weil viele gehen ja quasi in so Stereotype und werden dann quasi, sagst du, ein Fliesenleger und die werden den ganzen Tag ihr Fliesenleger und dann nicht kreativ so richtig, leben nicht so richtig. Wie war wichtig, Leben steht an erster Stelle, der man halt selber lebt und selber seine Persönlichkeit immer quasi ausarbeitet und auswickelt.
Erzähl mal, wie kamst du eigentlich zu Techno? Also es ist ja eine sehr interessante Art von Musik. Sehr viele Menschen hier gerade in Magdeburg mögen sie und hören sie. Aber es ist ja ein Unterschied, sie zu hören und ein Unterschied, sie zu produzieren.
Das stimmt. Also wie bin ich dazu gekommen? Das ist eigentlich ganz interessant, weil ich höre schon elektronische Musik, seitdem ich, glaube ich, 9 oder 10 bin. Das fing in den frühen 90er Jahren an. Damals war das einfach Gegenstand. Überall, wo man hingeschaut hat, gab es Rave-Musik, elektronische Musik, das war ja gerade alles neu und überall, wo man hingeschaut hat, gab es Mayday, lief bei Viva und irgendwie hat mich das schon immer von Anfang an fasziniert. Die ersten CDs, die ich mir gekauft habe, waren eine Mayday-CD und dann habe ich mir schon gesagt, irgendwann mal, wenn ich älter bin, will ich unbedingt produzieren. Erstmal war ich nur Raver, sozusagen, ja, habe quasi die Szene quasi vom Flow halt kennengelernt und irgendwann, wenn man erwachsen wird, sagt, okay, jetzt bin ich quasi in die Reife gekommen. Jetzt habe ich angefangen zu produzieren. Habe mir ein bisschen Hilfe geholt und seitdem bin ich seit 2014, 2015 produziere ich quasi aktiv.
Ist aber auch nicht einfach, ne? Weil zu dieser DJ-Produktion und so oder allgemeinen Produktion braucht man mal sehr viel Equipment.
Das ist der entscheidende Punkt. Es ist erstmal nicht einfach und man braucht jede Menge Geld oder halt irgendwie Hilfe, wo man irgendwie bekommt. Bei mir war es so, ich habe halt ein Programm vom Kollegen beschenkt bekommen, der sagt, hier, Ableton, ich brauche es nicht mehr, kannst du von mir haben, die Lizenz, kostet ja normalerweise auch 600 Euro. Da habe ich die geschenkt bekommen, das Programm, und konnte dann quasi schon so die ersten Steps quasi am Programm üben. Und dann nach und nach habe ich mir ein bisschen Hardware zugekauft Und bis heute so. Also immer wird ein bisschen erspart, was gekauft, wieder gespart, wieder was gekauft, mal wieder was verkauft. Oder halt auch ein bisschen querfinanziert über Veranstaltungen und andere Einnahmen halt.
Ich glaube, ich spreche dafür alle KünstlerInnen. Man kann nie genug Equipment haben. Man findet immer etwas.
Ja, wenn man einmal anfängt, dann ist man leider ein bisschen gefangen und hört nicht auf.
Kann ich mir vorstellen. Geht mir genauso, wenn ich mit meiner Musik was mache oder so. Man kann immer nie genug Verstärker oder Mikrofone haben oder sonstiges Equipment. Ich glaube, da spreche ich eigentlich für alle Künstler. Man kann nie genug Equipment haben.
Ja, das stimmt.
Wie siehst du hier in Magdeburg die Techno-slash-Rave-Szene?
Also aktuell befinden wir uns in der Corona-Phase immer noch. Es ist ruhig. Aber davor, muss ich sagen, waren wir an einem Punkt, ich glaube, denen ging es besser denn je. Wir haben gute Clubs, wir haben gute Crews, wir haben fähige Leute hier, die gut Musik machen können. Also ich muss sagen, wir sind auf einem richtig guten Weg. Auf jeden Fall auch über die Grenzen hinaus bekannt zu sein. Hm. Früher war ja Magdeburg immer so ein bisschen, naja, wurde immer abgewunken von außerhalb. Man sagt, ja, kommt aus Magdeburg, lieber nicht. So. Hm. Mittlerweile durch den Geheimclub und Insel der Jugend und Kunstkantine, die haben halt so eine gute Arbeit geleistet, dass es in der Außenwahrnehmung halt immer nur positiv entgegengenommen wird. Hm. Egal, wenn du kommst und sagst aus Magdeburg, ach ja, ich kenne euch doch, Geheimclub und so, gute Sache, was er da macht und so. Und die Außenwahrnehmung ist entscheidend, auch für unsere Stadt. Das liegt auch mir am Herzen. Ich versuche halt immer, auch mit meinem Label halt, über die Grenzen hinaus die Stadt bekannt zu machen und sagen, hier sind Leute, hier gibt es viele Leute, die machen hier coole Sachen, kommt hierher. Hm. Weil Magdeburg ist eine geile Stadt, ich feiere das halt. Deswegen bin ich auch nie weggegangen. Ich habe auch die Option gehabt, nach Berlin zu gehen, wegen dem Label der Patrick. Komm nach Berlin, ist für dein Label besser, wir können hier ein bisschen mehr machen, ein bisschen mehr arbeiten. Ich habe mich dann gegen entschieden, nee, ich bin Magdeburger. Und das Label soll auch irgendwann mal für Magdeburger stehen. Hm. Momentan habe ich halt viel mit Leuten aus außerhalb gearbeitet, aber einfach auch nur um den Grund, um das Label halt groß zu machen. Hm. Und irgendwann ist der Punkt, halt, junge Magdeburger Künstler damit zu ziehen. Hm. Und da sind wir auf einem guten Weg. Es gibt gute Crews und ich bin sehr zuversichtlich, dass in den nächsten Jahren hier einiges gehen wird.
Was sind so die Klischees, die es bezüglich dieser Szene gibt und die man aber auf jeden Fall aufklären sollte?
Die Klischees, das große Klischee ist eigentlich immer das Drogenthema. Mhm. Also Techno- und Rave-Szene wird immer Verbindung gemacht mit Drogenkonsum. Ist klar, findet auch statt, kein Thema. Es ist wirklich so, also Rave-Kultur und Drogen gehören quasi fast zusammen. Mhm. Das ist halt leider ein Nachteil für einige. Aber für jemanden, der von außen kommt, der braucht einfach keine Angst haben. Diejenigen, die Drogen nehmen, sag ich mal, oder halt, sag ich mal, eine Pille eingeworfen haben, die sind für sich, die tun keinem was. Ja? Die sind eine liebe Personen, so. Die wollen einfach nur ihren Freiraum leben und ihre Freiheit genießen. Der eine braucht dafür Drogen, der eine nicht. Ich bin zum Beispiel einer, der braucht es nicht. Ich kann halt ohne allem eine Nacht durchmachen und habe Spaß an der Musik. Mich pusht die Musik alleine. Habe aber auch meine Erfahrungen in meinen jungen Jahren gesammelt in der Sache. Aber mittlerweile so bin ich im gesetzten Alter sozusagen und sage, nee, das ist alles cool. Und braucht keine Drogen irgendwie. Mhm. Und jeder, der halt Bock hat, da hinzukommen, eine Party, soll er sich einfach angucken. Mhm. Weil die Leute auf dem Floor oder auf dem Rave-Floor, sag ich mal, ist halt schon eine Community, die halt sehr lieb ist. Es gibt halt keinen Streit oder keinen Stress. Die helfen einem. Wenn einer umkippt, wird der auch gleich hochgehoben, wird ein Glas Wasser geholt und wird den neben geholfen. Die sind alle für den Abend, an dem Abend sind alle eins. Mhm.
Das habe ich auch schon sehr oft miterlebt und ich muss sagen, das stimmt. Also sehr oft, ich bin tatsächlich auch schon sehr vielen Leuten begegnet und Drogenkonsum gehört irgendwie zum Teil dazu, aber es heißt nicht, dass jeder, der aus der Techno-Szene oder Rave-Szene kommt, dass er die auch gleichzeitig nimmt.
Nein, definitiv nicht. Also es gibt genug Beispiele auch in meinem eigenen Kreis, die wir haben, wo Leute halt noch nie Berührung damit hatten. Die machen Techno-Musik, hatten noch nie Berührung damit. Mhm. Ja, das ist auch, oder meine ich, aber es gibt es auf jeden Fall. Mhm.
Ja, das ist auf jeden Fall wichtig, denke ich mal, dass man das aufklärt.
Ne? Und sonst muss ich sagen, gibt es für mich persönlich jetzt keine Klischees, weil ich ja selber in der Szene bin, kann ich das auch so schlecht sagen. Mhm. Ja? Meine Mutti würde vielleicht sagen, ja, die Musik ist laut und geht mir auf den Keks. Also ja, ich kann mit der Musik nicht anfangen, weil sie halt nur Krach hört. So. Aber das ist halt eine andere Sache. Mhm. Und Techno ist ja heutzutage ja auch viel salonfähiger geworden, als wie früher. Läuft ja überall mittlerweile auch in Werbespots, läuft mal elektronische Musik oder, ja.
Wie kann man denn im Techno unterscheiden? Seth Van Rensum, der war ja in der vorherigen Folge dabei und hat zum Thema Hard Techno erzählt. Mhm. Aber Techno ist ja nicht Hard Techno, nicht nur Hard Techno.
Also ich persönlich würde Techno als Oberbegriff nehmen und würde das quasi eingliedern in verschiedene Unterbegriffe. Für mich gehört zum Techno auch der House. Das ist für mich quasi Yin und Yang. Techno und House müssen immer zusammen sein, so finde ich zum Beispiel. Oder halt, was gibt es noch für verschiedene Styles? Ach, Styles gibt es so viele, man könnte mal 2 Stunden drüber erzählen. Hard Tech, Hard Techno, Industrial, Rave, Hard Dance. Also da wollen wir wirklich Ewigkeiten sitzen. Heutzutage ist es aber so, dass quasi eine Fusion auf dem Floor stattfindet. Wir haben alles da jetzt vereint. Der eine fängt an, der ist ein bisschen raviger, der nächste, der kommt, der ist ein bisschen industrieller, der eine, der kommt, der ist ein bisschen deeper. Eigentlich findet alles auf einem Floor statt. Zumindest meine Sets waren immer so geprägt früher, in den 90ern war es halt so ein Techno-DJ, der hat quasi auch mal eine Hausplatte gespielt oder eine Elektro-Schallplatte. Und bei mir ist es meistens immer noch so, weil ich aus der Zeit komme, dass ich mir auch mal einen hausigen Track in meinem Techno-Set spiele, unerwartet. Oder mal was Ruhigeres.
Für die ZuhörerInnen, was ist ein Sketch oder ein Sket?
Ein Set ist quasi einfach nur bestehend aus zwei Stunden, eine Aneinanderreihung von Songs, die der DJ quasi gemixt hat. Das ist quasi ein DJ-Set, würde man jetzt sagen.
Alles klar. Welche sind die Orte, du hast ja schon vorhin ein paar Orte genannt, wenn du zum Beispiel Techno oder Race da hingehen möchtest, wo sind die berühmten Orte hier in Magdeburg? Nicht unbedingt berühmt, aber die bekannten Orte dafür.
Also wenn wir jetzt im Bereich Techno gehen, gibt es auf jeden Fall nur zwei Adressen. Das ist jetzt der Geheimclub in erster Stelle für Rave und für Berlin härteren Sound. Und dann gibt es noch die Insel der Jugend. Die bieten quasi ein mischtes Konzert. Da findet auch mal Techno statt, aber nicht nur. Die haben auch mal ein Hip-Hop-Konzert, mal ein normales Konzert, eine Hausveranstaltung und dann auch mal zwischendrin mal auch eine Techno-Veranstaltung. Aber ein reiner Techno-Club ist eigentlich nur der Geheimclub. Ja, der mit so auf annehmen. Ja, und das Eleanor gibt es noch, aber Eleanor, die machen mehr so die Hard-Tech-Richtung. Das würde ich jetzt mal außen vor lassen, aber Geheimclub ist schon Adresse Nummer 1.
Hattest du schon die Möglichkeit, mit anderen Künstlern aus Magdeburg zusammenzuarbeiten? Als nicht nur unbedingt als Label, weil du hast vorhin gesagt, im Label hast du hauptsächlich mit Leuten von außerhalb gearbeitet, um das Label groß zu machen. Hast du schon als DJ mit anderen Leuten aus Magdeburg zusammengearbeitet?
Ja, mit jeder Menge schon. Also immer wieder, es war uns schon immer wichtig, als Subground, als Veranstaltungscrew, jeden einzuladen aus jeder Crew. Also bei uns steht immer die Tür offen für alle, für jeden. Auch heute noch, jeder kann uns Demos schicken, kann uns anfragen. Bei uns hat auch jeder gespielt, aus jeder Crew mal jeder gespielt. Ich gehe auf alle direkt zu und frage, hast du Lust bei uns zu spielen? Entweder gibt es ein Ja oder ein Nein. Und bis jetzt, heute muss ich sagen, haben eigentlich aus jeder Crew schon Leute bei uns gespielt und es wird auch weiter so hin stattfinden.
Aber zu der Musik-Techno natürlich.
Auch Haus oder elektronische Musik. Immer mal elektronische Musik. Da kann auch mal halt ein Minimalset drin sein, ohne Haus-Set. Also, Hauptsache, du hast was mit der Musik zu tun. Ein Hip-Hop-Act würde jetzt eher nicht gehen, aber halt, wenn es Drum-Bass ist oder halt Dubstep würde auch funktionieren. Da sind wir eigentlich offen für alle.
Vielleicht, um ein ZuhörerInnen ein Bild zu machen, vielleicht sowas, die Musik wie zum Beispiel von Avicii?
Avicii wäre jetzt zu kommerziell schon, das wäre jetzt...
aber sowas die Richtung, also
die Richtung wäre ja EDM, so European Dance Music, das ist ein bisschen kommerzieller, die Musik ist ein bisschen breiter, die kann auch meine Ma hören, ohne dass sie das nervt, oder mein Vater, ja, sag ich mal. Das wollte ich jetzt ausklammern. Das ist für mich mehr Pop. Avicii und David Guetta, die hatten alle mal auch ihre Zeit, ja, wo sie halt noch in einem Underground waren, aber heutzutage würde es schon eher in die Pop-Richtung gehen. Weil auch was die Engagen, was sie nehmen, das ist ja, hat ja keine Relation zu der Szene überhaupt. Yeah. Wenn ein Avicii, keine Ahnung, oder Avicii, der ist ja nun verstorben, aber nehmen wir mal einen Dave Guetta, der für einen Auftritt Millionenbeträge bekommt und dann halt nur auch ein Preset abspielt, das nicht gemixt ist, sondern vorgemixt ist und nur abspielt und so tut es aber mixt, ist die Frage, ob das halt förderlich ist für die Szene oder generell für die DJ-Szene.
Ja, natürlich. Man bezahlt ja nicht ein Ticket oder so, um irgendwo jemanden zu gehen, nur am Ende nur, um eine CD abzuspielen, hört so.
Genau.
Man möchte auf jeden Fall ihn ja performen sehen, so.
Wenigstens ein bisschen, ja.
Wie siehst du die Magdeburger Künstlerszene hier?
Also, wie ich die Erfahrung gemacht habe, finde ich sie ganz gut. Es gibt viele kreative Leute, auch gerade im Bukow, im Bukower Innenpass, gibt es jede Menge. Da gibt es auch einmal im Jahr diesen Heinz Kultur, den Kunstmarkt. Da kann man auf jeden Fall jede Menge Kunst treffen. Ich habe auch ein bisschen Connection hin, quasi. Hatte ein, zwei Mal in der Galerie Überfluss bei einer Vernissage Musik gespielt. Hatte auch mal ein Kunstprojekt hier mit meinem Schwiegervater, ein Bandprojekt. Da haben wir so ein bisschen Hausmusik gemacht und haben quasi auch im Rahmen der Kulturnacht 3 Live-Auftritte gehabt. Ja, also ich muss sagen, wenn man direkt darauf zugeht, wird man mit offenen Armen empfangen. Aber man muss darauf zugehen. Es kommt keiner auf einen zu, man muss direkt darauf zugehen.
Ja, das stimmt.
Und dann findet man auch seine Leute, mit denen man arbeiten kann. Gibt auch einige, die sagen, nö, die sind ihre eigenen Brüller, die machen dann, ich mache mein Ding und will auch nur mein Ding machen und will meine Ruhe haben. Das muss man auch akzeptieren. Ja.
Das stimmt. Denkst du, dass die Stadt die Magdeburger Künstlerszene genug unterstützt?
Das ist eine gute Frage.
Oder inwieweit denkst du, dass die Stadt die Künstlerszene unterstützt?
Ja, aus meiner Sicht, weil wir haben ja immer alles independent und underground gemacht, quasi unabhängig von irgendwelchen Fördergeldern oder sonst was, würde ich sagen, liegt es bei null. So, würde ich meinen, aber andere würden das vielleicht widerlegen und sagen, Patrick, das stimmt nicht, wir haben das und das gefördert bekommen, das und das Projekt steht an und das ist passiert. Weil auch, wie ich gerade gesagt habe, zu der Kunst- und Kulturnacht, habe ich ja also dieses Live-Projekt gehabt mit meinem Schwiegervater damals, den Thomas, und da waren wir ja auch gefördert. Wir haben mal einen Gage bekommen, hatten quasi einen Auftritt gehabt und wurde von der Stadt bezahlt. Jetzt, letztes Jahr gab es ein gutes Programm für die Künstler für Magdeburg oder generell Sachsen-Anhalt, haben quasi bis zu 1.000 Euro Fördergelder bekommen, wenn man quasi jetzt durch Corona geschädigt wurde. Das war eine gute Sache, muss ich sagen. Das war auch sehr unkompliziert und ging auch recht schnell.
Hast du denn auch so eine Hilfe bekommen?
Genau, ich habe ja auch diese Künstlerhilfe beantragt, habe es auch mit mehreren Leuten geteilt, weil die wussten das gar nicht, war dann nämlich nicht großartig kommuniziert. Da sagt, ey Leute, schaut euch mal das an, müsst euch mal gucken, ob das für euch ist, ob euch, ihr seid jetzt gerade auch noch Schwebe und du hast ein bisschen die Runde gemacht. Waren noch wenige Anträge, also war nicht mal das ganze Geld voll ausgeschöpft, wie ich gehört habe am Ende.
Ah, tatsächlich?
Tatsächlich, ja. Waren irgendwie, ich glaube, 150.000 Euro alleine für Magdeburg und am Ende war noch genau Geld über. Weil viele das nicht wussten halt. Es wurde halt klar, in der Volksstimme stand mal ein kleiner Artikel, aber wer liest die Volksstimme? Schwierig. Yeah. Facebook ist tot leider so ein bisschen. Da geht leider die Kommunikation leider unter. Und bei Instagram und so hat man leider nichts davon mitbekommen.
Mhm. Ja. Was denkst du, hätte man oder könnte man denn besser machen? Oder was könnte die Stadt denn besser machen, um die Künstlerszene weiterhin zu unterstützen?
Das ist eine gute Frage. Die müssten auf jeden Fall mehr Freiraum bieten, wo man quasi auch als Künstler stattfinden kann, außerhalb von den Lokalitäten, die es jetzt gibt. Wir haben in Magdeburg jede Menge Freiraum, Freiflächen, wo man sich frei entfalten kann. Da wäre es wie wichtig, halt den Künstlern zu sagen, hier, das dürft ihr und das dürft ihr machen und in dem Rahmen könnt ihr da und da stattfinden. Das wäre ein klares Zeichen, auch hier die Stadt hier ein bisschen noch mehr Leben rein zu behauschen. Gerade jetzt, wo wir halt auch nicht Kulturhauptstadt werden, ist es wichtig, noch mehr für die Kultur zu machen und nicht zu sagen, ach nee, wir haben den Preis jetzt nicht gewonnen, machen wir so weiter, wie wir habt und gucken, was passiert.
Wenn du das mit der Corona-Zeit vergleichst, ich meine, sehr viele Künstler hatten eben Schwierigkeiten und das klingt jetzt so, als wäre Corona vorbei, ist es ja noch nicht.
Nein.
Aber als am Anfang noch alles ziemlich sehr schlimm war, wo sehr viele KünstlerInnen ihre Kunst verloren haben, weil sie durch die Pandemie eben ihre Kunst nicht leben durften oder ausführen durften, wie denkst du, fand die Unterstützung statt von der Stadt? war die mehr zu Corona-Zeiten oder weniger?
Wie gesagt, letztes Jahr, anfangs war es ja groß, da haben die quasi dieses Kulturprogramm, was ich gerade erwähnt hatte, mit diesen Fördergeldern quasi ins Leben gerufen. Und das war so das Einzige, was ich jetzt so mitbekommen habe, wo halt quasi was für die Künstler getan wurde, so aktiv. Mehr habe ich leider nicht mitbekommen, kann aber auch an mir liegen und an meinem Radius, an meiner Wahrnehmung. Aber so, dass das, was ich wahrgenommen habe, auch von anderen befreundeten Künstlern, ist das Einzige, was war, dieses Förderprogramm. Sonst war da jetzt nicht viel. Was mich auch mal gewundert habe, wenn mich so gefragt habe, auch halt so die ganzen Kollektive in Magdeburg, es gab halt keine Events, und man dachte, okay, machen wir mal ein großes Stream-Event. Ein großes Stream-Event, das geht jetzt keine Ahnung, ein ganzes Wochenende, wir laden jeden Künstler ein und jeder darf eine Stunde performen, jeder gibt einen Spendenlink, wir sammeln mal ein großes Event, das hat so irgendwie so ein bisschen gefehlt, ein bisschen so halt, wir machen jetzt mal ein bisschen was. Alle haben so ein bisschen rumgejammert und geheult, aber es hat keiner was gemacht, habe ich das Gefühl gehabt. Waren auch alle so ein bisschen geschockt, weil auch so ein bisschen am Anfang ein Schockstarre, weil gerade für das Jahr 2020 standen jede Menge Projekte an, die sind alle ins Wasser gefallen. Es war die ersten 2 Monate für mich auch hart. So, da ich dachte auch, scheiße, wie wird das jetzt hier werden? Aber statt halt rumzuweinen, habe ich versucht halt irgendwie Lösungen zu finden, um zu arbeiten und zu gucken, was wir machen. Wie mit dem Dragstream, den ich gemacht habe im Technikmuseum, habe versucht halt irgendwas Kreatives auf die Beine zu stellen. Und okay, das machen wir, also gehen ins Technikmuseum, nehmen 5 Künstler aus 5 verschiedenen Städten auch und gucken, dass wir was in eine Reihe kriegen. Weil das hat so ein bisschen gefehlt, muss ich sagen, dass irgendwie so ein bisschen in der Außenwahrnehmung, was für die Künstler gemacht wird. Ohne eine digitale Plattform geschaffen wurde. Das hätte gefehlt.
Das stimmt, zum Teil, ja.
Wenn man überlegt, in Berlin und so, die haben so viele Sachen gemacht, United Stream, die haben überall, wurde gestreamt, überall. Aber Magdeburg, eher mau. Und die Streams, die es gab, die sind nicht erwähnungswert, meines Erachtens. Also qualitativ, da ist immer noch ein Hoffnung nach oben gewesen. Jetzt ist das Ding vielleicht kein Thema mehr, man weiß nicht, wie die Situation sich entwickelt, aber da hätte man auf jeden Fall mehr Handlungsbedarf, hätte ich da gesehen.
Durch die Corona-Zeit fanden zum Teil, wo die meisten Künstler ja ihre Kunst nicht machen durften, zum Teil auch, ich nenne das mal jetzt, illegale Raves.
Ja.
Ne? Sehr viele haben sich dann in Parks getroffen oder so und haben dann ein Event gemacht, mhm. ohne dass es wirklich in Lauf war. Naja, weil durch Pandemie. Wie siehst du es?
Das ist eine schwierige Frage. Was heißt, generell bin ich pro Veranstaltungen machen. In der Hardcore-Phase, wo es quasi mal, sage ich mal, der Lockdown extrem war und die Zahlen so hoch waren, finde ich es schwierig, da das zu machen. Das ist ja egoistisch. Wenn man da jetzt einen Rave macht und sagt, wir haben jetzt einen harten Lockdown, alle Leute müssen zu Hause bleiben und dann im Park zu gehen und zu raven, finde ich ein bisschen schwierig. Wenn die Zahlen das zulassen und man das Gefühl hat, man kann das vertreten und man hat auch vielleicht auch ein Hygienekonzept. Es gibt ja auch illegale Veranstaltungen, die haben Hygienekonzepte. Die haben eine kleine Teststation, die schreiben, bitte kommt mit Test oder haben eine Checkliste. Das funktioniert ja auch, machen die Leute auch. Von daher ist es halt immer die Frage, wie das organisiert wird. Es gibt Leute, die sich einfach nur wild im Park stellen, eine Anlage anschmeißen und halt 3 Wochen lang an Feuer Gas geben, aber halt nichts für die Kultur tun. So, das ist halt nicht Sinn und Zweck.
Naja, weil wenn man sich das so überlegt, sehr viele KünstlerInnen mussten ja trotzdem ja zu Hause bleiben, weil sie hat ja nicht die Möglichkeit, nach draußen zu gehen und mit anderen Künstlern eine Veranstaltung zu machen. Inwieweit findest du es denn unfair? Also,
ja, das ist auf jeden Fall unfair, klar. Die einen sitzen zu Hause, wie ich zum Beispiel, und weinen quasi, weil ich keinen Auftritt habe, und die anderen sitzen halt draußen und machen Halligalli. Das ist schon ein bisschen unfair, aber es beeinflusst mich jetzt nicht, weil es sieht auch ein bisschen nach einer Stadt Magdeburg, die hätte ja eine Plattform schaffen können, wie ich gerade erwähnt habe, wo Künstler hätten stattfinden können. Wir hätten einfach sagen können, wir gehen jetzt in Forum Gestaltung, wir nehmen mal jetzt einen Raum, den richten wir schön ein, bauen jetzt eine schöne Bühne und wir machen jeden Tag Gas und geben jeden Tag Gas und jeden Tag kann jeder Künstler aus Magdeburg, dass man wirklich auch jeden sieht, jeden eine Plattform gibt und nicht nur sag ich mal, die Musiker, sondern auch vielleicht den Maler, dem Poetry Slammer, halt allen Leuten eine Bühne gibt. Das hat ja gefehlt. Wenn das, glaube ich, gegeben wäre, dann wäre es vielleicht auch gar nicht dazu gekommen, dass Leute so viele illegale Partys machen oder halt auch so lange illegale Partys machen.
Ja, aber so, stimmt, weil wenn man einfach, ja, ich glaube, Stefan Rinsum hat auch in der letzten Folge gesagt, dass die Leute haben das ja nicht gemacht, weil sie langweilig oder weil es ihnen zum Teil langweilig war, sondern sie hatten einfach ihre Not oder ihre Leidenschaft und die wollten sie einfach austragen, die wollten sie einfach zeigen und konnten nicht, weil es einfach keine Plattform gab, wo sie auch ihre Leidenschaft mit quasi teilen konnten.
Genau.
Und so sind halt auch eben die illegalen Raves zum Teil entstanden.
Genau. Weil die illegale Rave-Szene gab es schon immer in Magdeburg, wird es auch immer geben. Soll es auch immer geben. Das ist auch wichtig, dass es die gibt. Weil das, finde ich, ist auch ein wichtiger Bestandteil der Techno-Kultur.
Das stimmt.
Daher kommen wir auch. Wir haben auch angefangen nur mit illegalen Partys. Und für uns war es halt ein großer Schritt, in den Club zu gehen. Das war halt ein großes Kollektiv. Haben wir das beraten? Machen wir das jetzt wirklich? Wenn wir den Schritt gehen, geht es auch wieder schlecht zurück. Weil wenn man dann zurückgeht, da bringt man dann zu viele Leute damit. Weil beim illegalen Rave ist es auch wichtig, dass man das ein bisschen konzentriert hält und da keine 2000 Mann kommen. Also die Gefahr, wenn man in einen Club geht und bekannter wird und dann halt immer, was weiß ich, 500, 600 Leute bei Partys hat, schwierig, wenn man dann Open Air geht, illegal, dann hat man zu viele Leute, da wäre die Gefahr zu groß.
Ja, ich würde es nicht mal illegale Partys nennen. Ich meine, es waren ja nicht richtige Partys in dem Sinne. Illegale Raves nannte man das ja, weil die Polizei bzw. die Stadt hat es ja so geregelt, dass keine Veranstaltungen gemacht werden durften. Illegal klingt so...
Klingt immer böse.
Ja, es klingt sehr, sehr böse. Aber wir haben ja auch mit Seth Van Rinsum darüber gesprochen, dass es, auch wenn sie zwar illegal war, trotzdem haben sie ja vorsichtig das versucht zu organisieren und zu machen. Genau, denke ich mal, illegal könnten wir aufhören, das zu nennen. Ich denke mal, vielleicht nicht erlaubt wäre, glaube ich, besser.
Nicht erlaubt, sagen wir mal so.
Wie hast du die Corona-Zeit überlebt? Am Anfang als Künstler ist es ja immer ein Schock gewesen für alle.
Ja, also nach dem großen Schock, wir hatten noch das Glück, wir hatten am 6.3.2020 noch die letzte Veranstaltung in Magdeburg. Danach, das Wochenende, war ja dann Feierabend sozusagen. Da war noch eine Veranstaltung, ich glaube am 12. war noch eine, am 12. und dann am 13. war dann der offizielle erste Lockdown. Am Anfang habe ich so gedacht, naja, habe es nicht ernst genommen. Man kennt das ja, die Medien, hat 2 Monate, redet keiner mehr drüber. Aber nach 2 Monaten habe ich gedacht, nee, das wird doch nichts. Und da habe ich auch gemerkt, dass die Projekte, die anstanden für 2020, war das gewesen, genau, dass sie alle nicht stattfinden werden. Ich hatte viele Label Nights in verschiedenen Clubs in Deutschland geplant gehabt. Und da habe ich so das erste Mal gemerkt, dass ich mich ein bisschen, naja, das hat mich schon runtergeschlagen. Also scheiße, wie geht's jetzt weiter? Habe aber versucht halt, das mit anderen Sachen zu kompensieren. Ich habe angefangen, mit Sport zu treiben, aufgehört zu rauchen, habe angefangen, quasi ein bisschen detoxen und quasi mich mehr um meine Gesundheit zu kümmern. Und das ist ja erfolgreich. Sozusagen, ja, okay, ich bin jetzt so schön vom Rauchen weg. Ewigkeiten geraucht. Das hat mich irgendwie ein bisschen stolz gemacht, so hätte man aufhört mit dem Rauchen. und habe Musik gemacht. Hm. Versucht halt neue Projekte, gerade mit meinem Label zu kümmern. Ich selber arbeite an meiner EP, die nächstes Jahr kommen soll, schon seit ein paar Jahren schon. Hm. Da habe ich ein bisschen Zeit gefunden und habe halt verschiedene Projekte geplant, wie ein Stream, den ich dieses Jahr hatte im Technikmuseum. Ja. Und jetzt für die Zukunft ist ja geplant, der Kultursommer wurde genehmigt. Ich habe das mitbekommen, hast Kultursommer.
Natürlich habe ich es mitbekommen. Ist quasi ich meine, hallo, ist der Podcast über die Künstlerszene.
Genau, es ist ja quasi ein Projekt, wo quasi die Kulturszene in Magdeburg gefördert wird in verschiedenen Projekten. Mitunter gibt es ein Projekt von, ich weiß nicht, ob ich das erzählen darf, ich erzähle es einfach mal, von der Insel der Jugend und Geheimclub. Die haben ein gemeinsames Projekt in dem gerufen, wo quasi ein Veranstaltungsort entsteht mit 4 Floors. Und da werde ich quasi auch einen Floor ausrichten, entweder mit Drag oder mit Subground oder mit Beinen. Oder
an welchem Tag?
Das steht noch nicht ganz genau fest. Geht aber so Ende Juli, August wird das losgehen. Gibt ein paar feste Termine und da gibt es dann halt auch richtig öffentliche Veranstaltungen, wo auch wieder getanzt werden darf.
Da wirst du mir die auf jeden Fall geben, damit auch die hier ZuhörerInnen das dich natürlich auch besuchen können und sagen können, hey, ich hab dich gehört.
Auf jeden Fall.
Ja, also du hast jetzt auf jeden Fall für den Kultursommer schon ein paar Sachen geplant. Wie war das? Hattest du nicht ein bisschen Zweifel auch? Ich meine, wir hatten das ja schon letztes Jahr, wo die Corona-Zahlen runtergegangen sind. Und da haben auch angefangen, Leute Partys zu machen, Lokale haben geöffnet. Und dann ging die Zahl aber wieder extrem hoch und wir waren wieder in einem Lockdown, der über längere Zeit gedauert hat.
Ja, stimmt. Letztes Jahr war ich auch sehr pessimistisch demgegenüber. Dieses Jahr, muss ich sagen, habe ich meinen Pessimismus über Bord geworfen und bin komplett optimistisch und gehe optimistisch in die Sache rein. Ich denke, dass wir auch gute Chancen haben, auch mit der Krankheit auch Veranstaltungen machen zu können. Hm. Andere Länder haben es bewiesen. Barcelona haben große Veranstaltungen gemacht mit 5000 Mann, wo keiner sich infiziert hatte vorher und nachher. Hm. So, England hat das auch schon gemacht. Die hatten auch Veranstaltungen gemacht, wo es auch alles gut lief. Es funktioniert. Man kann Veranstaltungen machen, auch mit Corona. Hat ja mit Grippe auch funktioniert. Also warum sollte mit Corona nicht auch funktionieren? Das ist halt so eine Sache. Die Krankheit wird uns immer begleiten, ja, wie alle Krankheiten. Und wir müssen halt nur finden, wie man halt anständige Hygienekonzepte entwickeln. Und dann kann man auch ganz normal leben. Bin ich der Meinung.
Ja, also ich denke auch. Ich meine, wenn die Zahlen wirklich jetzt runtergehen und sich alle an die Regeln halten und versuchen wirklich zusammenzuarbeiten, dann ist das eigentlich alles machbar.
Auf jeden Fall.
Was hast du noch so für Pläne für den Kultursommer? Oder vielleicht auch außerhalb?
Also bis jetzt warte ich erstmal, bis wir so offiziell Go bekommen, dass man quasi sagt, okay, Corona ist vorbei, in Anführungsstrichen, dass man wieder normal planen kann. Mhm. Jetzt plant ich einfach noch gar nichts, weil jetzt ist man ja noch abhängig von diesen ganzen Sachen, wie gesagt, diese Kultursommergeschichte, da stecke ich nicht direkt mit drin in der Planung. Das machen halt die Jungs vom Geheimclub und Insel der Jugend. Und wer noch involviert, weil ich Boys and Beats und Prinz Club ist, glaube ich, noch mit involviert. Das ist der in ihrem Projekt. Ich bin quasi nur halt Veranstalter an diesem Abend denn. Mhm. Wie gesagt, wenn jetzt aber jetzt wieder das Zeichen, die Sterne stehen, dass man wieder Veranstaltungen machen kann, dann bin ich daran interessiert, Veranstaltungen zu machen. In verschiedenen Orten, wo und wann wird sich denn halt die Zeit zeigen. Wird es noch nicht genau geplant, aber wenn, hat man es auf jeden Fall erfahren bei Facebook, Instagram und Co.
Da sind wir, denke ich mal, auch alle gespannt. Wir wollen das bestimmt alle wissen. Vor Corona-Zeit und so, was sind immer so die Orte gewesen? Ich meine, als Künstler genießt man ja auch die Kunst von anderen. Ich meine, du bestimmt auch bei Techno machst du ja auch nicht den ganzen Tag Techno,
nein,
sondern hörst du dir auch sehr viel von anderen
an. Sehr gerne sogar, ja.
Was sind denn die Orte, wo du vor Corona vielleicht und jetzt, wo das langsam auch wieder öffnet, hingegangen bist und wo du dir das regelmäßig angeguckt hast?
Das kommt drauf an, wie man jetzt so, zum Beispiel Vernissagen habe ich generell wenig besucht, fast bis gar nicht. Wenn dann in Bukow Engpass, in Galerie Überfluss, aber auch nur, weil da halt meine Freunde von mir ausgestellt haben und so. Aber sonst, muss ich sagen, gehe ich in die Kunstkantine privat. Da ist quasi auch nur ein bisschen easy listening, ist ja ein bisschen Biergarten-Feeling. Sitzt man, isst eine Bratwurst oder isst einen Burger, trinkt ein Bier. Aber sonst, wenn Hip-Hop-Konzerte sind, ich höre gerne Hip-Hop privat. Gucke mir das eine oder andere Hip-Hop-Konzert an. Gehe in Soul Tunes, das heißt der Schallplattenladen quasi in Magdeburg. Das ist quasi der Treff für unsere Szene sozusagen.
Soul Tunes hat gerade erst neu geöffnet.
Die haben neu geöffnet, war noch nicht da. Will ich unbedingt nächste Woche hin. Super Laden, also sieht wirklich wahnsinnig gut aus. Also ich bin wirklich positiv beeindruckt, was sie da gemacht haben, die Jungs, und dicken Respekt auf jeden Fall, was sie da hingezaubert haben.
Also. Das auf jeden Fall. Also ich war tatsächlich vor ein paar Jahren mal im Geschäft, weil ich unbedingt Vinyls kaufen wollte. Weil ich hatte einen Plattenspieler, aber ich hatte keine Vinylplatten. So, ich dachte so, aber es kann doch nicht sein. Ich habe mir einen Plattenspieler gekauft, aber wo kaufe ich denn Vinyl? Und ja, ich wollte jetzt nicht so, wenn man Ich denke mal, ich spreche für jeden, der einen Plattenspieler hat. So, man bestellt keine Vinyle online. So. Man möchte das richtige Feeling in ein Geschäft gehen und dort Stunden verbringen und erstmal nach den richtigen Vinyl suchen, was man entweder schon vorher im Kopf hatte oder man möchte sich neu zaubern lassen.
Genau.
Ne, man bestellt online per Amazon oder so, kann jeder.
Genau, kann jeder. Meistens habe ich das auch nur gemacht, wenn man gezielt irgendwas brauchte. Man weiß, okay, die Schallplatte habe ich gebraucht, habe ich hier bestellt, aber halt zum Dicken, sagt man ja immer so im Fachkreis, geht man halt gerne in den Schallplattenladen und bleibt da halt 2-3 Stunden. Früher, wo ich halt jung war, ich habe meinen halben Nachmittag im Schallplattenladen verbracht. Nach der Schule raus, da habe ich den Rucksack hingeworfen, gab es einen Tee und dann haben wir da halt uns connected. Das war halt eigentlich der Ort, wo man sich connected in der Szene. Also wenn man in der Techno-Szene ist, musst du jeden Tag in den Schallplattenladen gehen. Dann wirst du früher oder später dich mit den Leuten in Verbindung setzen. Das ist eigentlich der wichtigste Ort.
Aha. Und bei Soul Tunes, die haben ja nicht nur Platten, die haben...
Auch Dosen, genau, Spraydosen, quasi die vereinen die ganze urbane Kultur. Das heißt die Hip-Hop-Kultur, die Techno-Kultur oder auch ein bisschen halt, die Hip-Hop- und Techno-Kultur vereinen die beide.
Mhm.
Und auch ein bisschen die Kunstszene in Sachen so Maler stellen da manchmal aus, Grafikdesigner. Die haben meistens mal so eine kleine Vernissage. Aber die machen coole Sachen.
Ja, also die haben, wie gesagt, gerade erst geöffnet. Schaut auf jeden Fall vorbei. Ich habe da tatsächlich noch nicht vorbeigeschaut, aber ich habe mir vor ein paar Jahren, als ich diesen Laden entdeckt habe, dass sie auch dort Vinylplatten verkaufen, bin dort auch sofort und habe mir 3 Platten mitgenommen. Die sind tatsächlich bei mir da im Regal. ja, dann sind wir tatsächlich schon am Ende des Interviews.
Super.
Und an dieser Stelle frage ich immer die Künstler immer das Gleiche. Wenn du etwas hast, was du der Künstlerszene ausrichten möchtest oder an den KünstlerInnen aus Magdeburg oder an die Stadt selbst oder an die Kunst selbst, dann kannst du das jetzt machen.
Also, ich habe Folgendes zu sagen. Seid alle offen gegenüber fremden Leuten, auch wenn der vielleicht nicht eurem Ideal entspricht. Das ist ganz, ganz wichtig, dass er halt jedem die Tür offen lässt und erstmal die Chance gibt, sich zu präsentieren und zu zeigen. Und dann kann man immer weitersehen. Aber es ist wichtig, halt, seid alle offen und lasst jeden quasi erstmal die Chance, sich zu präsentieren und zu zeigen. Das ist halt ganz wichtig. Und unvoreingenommen an andere Projekte ranzugehen. Das hat Magdeburg in der Vergangenheit immer so ein bisschen gefehlt. Viele Projekte sind für sich und eigen für sich und haben von außen selten jemanden rangelassen. Und das muss in Zukunft auf jeden Fall geändert werden oder sollte sich zumindest ändern. Wenn du was drauf hast und so, dann sollten den Leuten auch die Chance gegeben werden, das Video zum Beispiel da zu spielen. Das ist halt ganz so wichtig. Offenheit.
Ich habe dem nichts mehr hinzuzufügen. Ich danke dir, Patrick, dass du hier warst. Das hat mich sehr gefreut.
Ich danke dir für die Einladung.
Ja, und wenn ihr weitere Sachen über Patrick erfahren möchtet, über sein Plattenlabel, über seine Projekte, dann werdet ihr das natürlich auf unseren Social-Media-Kanälen natürlich erfahren. Auch die nächsten Termine, was jetzt auch zum Kultursommer alles passiert, findet alles auf den Social-Media-Kanälen statt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bye, bye.
Danke an Patrick, dass du da warst. Wenn du mehr über ihn wissen möchtest, dann schau auf den sozialen Netzwerken von Sound of Magdeburg vorbei. Dort findest du alle Infos zum Thema Geheimclub, Kultursommer und natürlich zu Patrick Dreh und Subground Magdeburg. Außerdem, wenn dir der Podcast gefallen hat, dann gib ihm einen Klick auf den Subscribe-Button auf allen Podcast-Kanälen. Sound of Magdeburg kannst du mittlerweile auch auf Amazon Prime Music, Google Podcasts, Deezer und YouTube dir anhören. Wenn du weitere Ideen hast, wie man den Podcast verbessern kann, dann immer her damit. Schreib deine Ideen in den Kommentaren auf Social-Media-Kanälen von Sound of Magdeburg. Ich werde sie selbstverständlich lesen und beantworten. Ansonsten freue ich mich, dass du dabei warst und eingeschaltet hast. Ich bin Alena und das war Sound of Magdeburg.